Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich grüße ich Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 13. Da heißt es: Es werden kommen aus Osten und Westen, aus Norden und Süden, die zu Tisch sitzen am Tisch des Herrn im Reich Gottes. Ein Wort, das eigentlich über den Himmel geschrieben ist, wie es mal sein wird, wenn wir bei Gott sind. Und zugleich sagt es so viel darüber, wer wir für Gott sind. Denn heim einladen, an den Tisch sitzen, das dürfen ja nur Menschen, die willkommen sind. Wir laden ja nur jemand ein, den wir irgendwie mögen. Wie gut, dass der Herr der Welt uns mag, dass wir ihm so wichtig sind, dass er sagt, herzlich willkommen bei mir. Und ich wünsche uns, dass heute Morgen in diesem Gottesdienst wir was spüren von dem, dass wir herzlich willkommen sind bei unserem Gott, jetzt und dann in der Ewigkeit. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander das Psalmgebet sprechen unter der Nummer 726, Psalm 47. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Lob singet Gott, lob singet unserem Könige. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Denn Gott gehören die Starken auf Erden, er ist hoch erhaben. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, wie gut ist es, dass wir heute Morgen mit dieser Einladung begrüßt werden, dass wir herzlich willkommen sind bei dir, jetzt und für immer. Wir bitten dich, dass wir heute Morgen etwas spüren in unserem Herzen, wie willkommen wir sind bei dir. Du kennst uns und du weißt, was wir mitbringen in diesen Gottesdienst an Freude und an Schmerz und Sorgen. Lass uns zur Ruhe kommen bei dir. Lass es uns erleben, dass du dein Wort in unser Herz hineinsprichst. Und hilf, dass sich dann was ändert in uns, dass wir befreiter werden und fröhlicher und zuversichtlicher. In der Stille sagen wir dir, was uns auf dem Herzen liegt und was uns heute Morgen beschäftigt. Wir vertrauen es dir an, weil wir wissen, bei dir ist alles gut aufgehoben. In der Stille beten wir miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich. Und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung für heute steht im Römerbrief im 1. Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 17. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir singen jetzt gemeinsam das angeschlagene Lied 293.
Liebe Gemeinde, der Predigtext, der für heute vorgesehen ist, nach der Ordnung unserer Landeskirche, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 4. Ich lese die Verse 46 bis 54. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Wie viel Verzweiflung liegt in diesem einen Satz? Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Das ist es ja, was der Vater zu Jesus sagt. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und ich sehe diesen Vater irgendwie vor mir, wie er da vor Jesus steht. Vielleicht zittern die Hände. Die Kleider haben ihre besten Tage hinter sich. Wie soll es auch anders sein? Dieser Mann hat 25 Kilometer hinter sich und 1000 Höhenmeter zurückgelegt von seinem Heimatort Kapernaum am See Genezareth bis hierher nach Kana. Diesen ganzen Weg, diese 25 Kilometer, hat er auf sich genommen. Und ich stelle mir vor, bei jedem Schritt hat es da in seinem Herzen gehämmert. Bitte Gott, lass mein Kind leben, lass es überleben. Und da muss er zuvor ja schon Tage und Nächte am Bettlein seines fiebrigen Kindes gewesen sein. Vielleicht hat er mit einem feuchten Tuch die fiebrig heiße Stirn des Kindes abgetupft. Vielleicht hat er immer wieder den Namen seines Sohnes in diesen dunklen Raum hineingeflüstert. Und jetzt klammert er sich an diese letzte Hoffnung der letzten 25 Kilometer, dass Jesus helfen kann. Und wir? Vielleicht stehen wir ja im Geist ganz ähnlich vor Jesus. Was würden wir ihm entgegenrufen? Was ist das, wo wir sagen, Herr, komm herab, komm zu mir, ehe ich nicht mehr hoffen kann. Komm doch, Jesus, ehe diese Krankheit mich und die anderen zerstört. Komm, ehe dieser Mensch stirbt, den ich so lieb hab. Komm, ehe der Streit in der Familie uns alle hart gemacht hat. Komm, ehe meine Beziehung vollends den Bach runter ist. Komm. Da spricht dieser Vater die große Not seines Lebens vor Jesus aus. Und er setzt alles auf diese eine Hoffnung, dass Jesus doch kommen möge und seinen Sohn wieder heilen. Und Jesus? Jesus sagt nein. Da heißt es im Bibeltext, der Vater kam zu Jesus und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und was sagt Jesus dann? Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Da kommt Jesus nicht. Er sagt nicht, natürlich, ich komme und ich packe meine Sachen und gehe mit dir. Jesus sagt nur, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das ist doch ein Nein, oder? Da scheint der Himmel verschlossen zu sein für diesen Mann. Da hat's den Anschein, Jesus sieht über alle Verzweiflung hinweg. Ihn scheint die Not dieses Mannes gar nicht zu kümmern. Liebe Gemeinde, es mag sein, dass wir im Leben manchmal eine ganz ähnliche Erfahrung machen. Dass der Himmel scheinbar verschlossen zu sein scheint. Da haben wir vielleicht gebetet. Da haben wir gerufen. Und scheinbar sagt Gott nein. Ich denke an die Frau, die mir vor vielen Jahren aus ihrer Kindheit erzählt hat. Sie muss jetzt vielleicht so um die 50 sein. Sie war damals mitten in der Pubertät, als die Mutter starb. Und damals nach dem Tod der Mutter kam der Pfarrer noch mal heim zur Familie. Und dann hat er wahrscheinlich aus guter Absicht gesagt, es hat schon alles seinen Sinn bei Gott. Gott weiß, warum er das tut und warum die Mutter gestorben ist. Er hat es gut gemeint, aber seitdem will diese Frau vom Glauben und von Gott nichts mehr wissen. Weil es ihr damals so zynisch vorgekommen ist, dass da ihr einer sagt, dass das alles einen Sinn hat, wobei sie doch so um die Mama trauert und die ihr vom Herzen gerissen ist. Wer könnte die Enttäuschung dieser Frau nicht verstehen? Und warum manche Gebete nicht erhört werden, warum Gott manchmal Nein sagt und nicht hilft, das wissen wir nicht, das weiß nur Gott. Die Hoffnung bleibt, dass wir es im Himmel mal verstehen, warum alles seinen Sinn hatte. Aber warum sagt Jesus jetzt Nein in dieser Geschichte? Warum geht er nicht einfach mit diesem Mann? Mir kommt so vor, als ob das Johannesevangelium uns hier einen Blick hinter den Vorhang der Geheimnisse Gottes tun lässt. Da lässt uns das Johannesevangelium vielleicht ein wenig davon ahnen, warum Jesus diesem Mann zuerst so eine harsche Abfuhr erteilt hat. Ich glaube, Jesus fordert diesen Mann zu einer Entscheidung heraus, nämlich ob er Jesus wirklich vertrauen will. Ob er ihm nur vertraut, wenn er mit Jesus im Schlepptau heimgeht und dann Jesus wie ein Wunderheiler das Kind heil machen kann. Oder ob er Jesus mehr zutraut. Die Bibel spricht ehrlich davon, dass es Erfahrungen gibt, die einem im Leben das Glauben nicht leichter, sondern schwerer machen. Die Psalmen in der Bibel, die sind voll von Klagen und Zweifeln von Menschen, die hier alles Gott entgegenschreien. Die Bibel erzählt uns immer wieder von Menschen wie von diesem Vater, der dann gegen alle Erfahrung anglauben muss. Da sagt Jesus, ihr glaubt nicht, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Und was sagt dann dieser Mann? Er sagt dann nicht, ja gut, dann gehe ich wieder, sondern er sagt, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Er setzt alles nochmal auf diese eine Hoffnung, Jesus. Und da lesen wir in der Bibel von Psalmbetern, die so geglaubt haben, gegen alle Erfahrung, wo Gott Nein sagt, wo der Himmel verschlossen zu sein scheint, so wie der Beter des 13. Psalms. Wie sagt das? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Glaube heißt wohl, auch gegen alle Erfahrung zu vertrauen. Glaube heißt, ohne Erfahrung aufs Wort von Jesus zu vertrauen. Und das ist es, was dieser Vater dann macht, obwohl er keinerlei Sicherheit hat, dass Jesus hilft. Trotzdem glaubt er Jesus. Wie ist es in der Geschichte? Jesus sagt, geh, dein Sohn lebt. Und dann heißt es, und der Vater glaubte diesem Wort und ging hin. Ich stelle mir wieder diesen Vater vor, da muss sein Herz vor Aufregung wahrscheinlich bis zum Hals geklopft haben, diese 25 Kilometer heim, beziehungsweise bis ihm dann seine Knechte entgegengelaufen sind. Er hat noch nicht die Erfahrung gemacht, dass er Jesus vertrauen kann. Und trotzdem verlässt er sich auf dieses Wort. Ohne alle Erfahrung vertraut er auf Jesus. Und das ist doch Glaube. Noch nichts zu sehen von der Macht von Gott und dennoch zu glauben. Das ist der Glaube, den dieser Vater hat. Und vor dieser Herausforderung, so zu glauben, stehen wir doch alle miteinander Tag für Tag, oder? Da haben wir vielleicht manche Erfahrungen gemacht im Glauben. Und doch, immer wieder kommt es doch hart auf hart und wir stehen vor dieser Entscheidung, vertraue ich jetzt? Vertraue ich, obwohl ich vielleicht noch nichts erfahre von dieser Macht Gottes? Wir sehen Gott nicht und wahrscheinlich hören wir ihn auch nicht, zumindest nicht so richtig. Und dann auf das Wort zu vertrauen, auf das Wort, was uns die Heilige Schrift sagt, die Bibel. Wir hören ja die Versprechen in der Bibel, dass wir geliebt sind, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Oder dass Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder dass vom finsteren Tal die Rede ist im Psalm 23, wo wir nicht mal da allein sind. Das ist das Einzige, woran sich unser Glaube halten kann, was uns gesagt ist in der Bibel. Das Versprechen. Martin Luther hat mal gesagt, niemals handelt Gott anders mit uns als durch das Wort seiner Zusage. So begegnet uns Gott durch das Wort seiner Zusage, was er uns verspricht. Und an diese Zusagen Gottes, da müssen wir uns halten. Was anderes haben wir nicht. So wie dieser Vater damals nichts anderes hatte als die Zusage von Jesus, geh hin, dein Sohn lebt. Aber wie schwer ist das, gegen die Not anzuglauben? Gegen das, was wir manchmal sehen? Manchmal sagen ja Leute, ich glaube nur, was ich sehe. So hört man's. Und manchmal ist es ja auch die Wirklichkeit. Da sehen wir so viel, was gar nicht von Gottes Macht zu erzählen scheint. Und da scheint es manchmal, als ob Gott weit weg ist. Und es ist, als ob das Johannesevangelium uns heute Morgen zuruft. Bleib dran an Jesus. Bleib dran an ihm. Da mögen die Gefühle sagen, was sie wollen. Da mag Gott manchmal weit weg zu sein scheinen. Aber bleib dran an Jesus und setz dein Vertrauen auf ihn. Ich erinnere mich an ein Erlebnis im Sommer auf der Schwarzwaldhochstraße. Das wird mir zum Bild für unser Leben. Da waren wir unterwegs mit den Pfarrern des Bezirks. Alle Pfarrer treffen sich einmal im Jahr zu so einer Art Fortbildung. Und wir waren da auf den Spuren des Nationalparks und haben uns das erklären lassen. Es war eigentlich ein wunderschöner Sommertag, als wir hingefahren sind. Und dann war eine Wanderung oben am Ruhestein. Und auf diese Wanderung folgte dann ein Gespräch, ein Vortrag im Naturerlebniszentrum vom Nationalpark. Und während dieses Gesprächs und des Vortrags hat dann plötzlich das Wetter umgeschlagen. Und ich gestehe, ich habe dann gar nicht mehr auf den Referenten gehört, sondern habe fasziniert rausgeschaut, wie da plötzlich die Wolken sich zugezogen haben und es angefangen hat zu regnen, obwohl vorher die Sonne noch da war. Da sind die Nebelschwaden zwischen den Bäumen hindurchgekrochen, so als ob der ganze Tag keine Sonne da gewesen wäre. Es war, als ob jemand die Sonne einfach abgeschaltet hätte. Und doch war sie da, aber eben nicht mehr zu sehen. Und das ist doch manchmal die Erfahrung unseres Lebens, oder? Dass jemand beinahe die Sonne abgeschaltet hätte. Dass die dunklen Wolken von schweren Erlebnissen oder von den Sorgen des Alltags, manchmal auch den Kleinigkeiten, dass diese dunklen Wolken sich durch unser Leben ausbreiten und wir die Sonne nicht mehr sehen. Die Sonne der Liebe Gottes. Hinter den Wolken aber ist die Sonne da, so wie damals im Nationalpark. Die Sonne war da, nur hat sie keiner mehr gesehen vor lauter Wolken. Und so ist die Sonne Gottes, die Sonne seiner Liebe und seiner Zuneigung da in unserem Leben, auch wenn die Wolken sie uns manchmal versperren. Wem glauben wir? Den Wolken oder Jesus? Dass hinter den Wolken seine Sonne da ist. Der Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein, der formuliert sehr deutlich, der sagt, es käme doch keiner auf den Gedanken, an der Existenz der Sonne zu zweifeln, nur weil sie sich gerade hinter den Wolken verbirgt. Was ist das für ein Glaube, sagt er, der gleich an der Existenz Gottes zweifelt, sobald er sie nicht mehr sieht und fühlt? Und er sagt, ich möchte lernen, mich an der Sonne zu freuen, auch wenn sie nicht zu sehen ist. Und der Vater macht dann die Erfahrung in dieser biblischen Geschichte, er kann sich auf das Wort von Jesus verlassen. Er kann sich darauf verlassen, dass hinter den Wolken seiner Erfahrung die Sonne scheint. Und wir können nur vermuten, vielleicht hat Jesus deshalb Nein gesagt, damit der Vater diese Erfahrung machen konnte. Die Erfahrung, dass das Wort von Jesus trägt. Und diese Erfahrung ist es, die ihn dann wohl im tiefsten Sinn glauben lässt. Da heißt es ja, er und sein ganzes Haus begannen zu glauben, als er erfahren hat, dass sein Sohn gerade da geheilt wurde, zur selben Zeit, als Jesus ihm gesagt hat, geh hin, er lebt. Dieser Vater hat wohl erfahren, Jesus ist mehr als ein Wunderheiler. Wenn Jesus mitgegangen wäre und den Sohn geheilt hätte, dann hätte es vielleicht sein können, dass der Vater gedacht hat, naja, das ist einer, der halt heilt wie so ein Wunderheiler. Aber nur so hat der Vater diese Erfahrung machen können, in Jesus ist Gott selber da. Denn das kann nur Gott. So sagen, er ist gesund und im selben Moment wird einer 25 Kilometer weiter weg gesund. Das kann nur Gott, so wie er am Anfang der Welt gesagt hat, es werde, und dann ward es aus dem Nichts. Und liebe Gemeinde, ich glaube, das ist die tiefste Glaubenserfahrung, die wir machen können. Dass wir erfahren, in Jesus ist Gott selber da. Und Jesus ist der, der Macht hat in meinem Leben, über Leben und über Tod. Dass wir erfahren, Jesus ist es, der mein Leben in der Hand hat, unser Leben, und der selbst dann noch trägt, wenn der Tod nach uns greift. Ob wir in unserem Leben solche Wunder erfahren dürfen wie dieser Vater, das weiß nur Gott. Uns ist nicht versprochen, dass sich alle Not unseres Lebens, alle Wolken auflösen. Und wer meint, man müsste manchmal nur genug glauben, dass sich die Probleme auflösen, wer das meint, der irrt sich. Uns ist nicht versprochen, dass alles gut wird. Aber uns ist versprochen, dass Jesus in allem da ist. Und das unterscheidet unser Leben vielleicht von der Erfahrung dieses Vaters, dass wir manchmal die Wolken aushalten müssen im Leben. Manchmal müssen wir es aushalten und vielleicht auch lange Zeit, dass wir scheinbar die Sonne nicht sehen. Und wir müssen es dann einfach Gott überlassen, ob er ein Wunder tut, ob die Krankheit geheilt wird, ob das, was uns so Not macht, wieder gut wird. Vielleicht ist es aber auch so, dass manche Wolken bleiben, bis wir dann mal in der Ewigkeit sind und an seinem Tisch sitzen und bis wir dann die Sonne sehen im Himmel. Die Frage ist wohl, ob wir Jesus vertrauen. Meine Kinder, die halten mir manchmal vor, aber Papa, du hast mir doch das und das versprochen. Das ist vor allem dann so, wenn sie sich was wünschen und ich habe es mal versprochen und ich habe es vergessen oder ich habe keine Zeit oder wie auch immer, so wie es bei Papas halt manchmal ist. Und dann kommen meine Kinder und sagen, aber Papa, du hast es doch damals versprochen, du hast es doch gesagt. Die bleiben dran, auch wenn der Papa da vielleicht gar nicht mehr dran gedacht hat. Ich will mir dieses unbekümmerte Vertrauen meiner Kinder zum Vorbild nehmen, dass ich gegenüber Gott sag, aber du hast es doch versprochen. Du hast doch versprochen, bei mir zu sein. Du hast doch versprochen, wer bittet, dem wird gegeben. Du hast doch versprochen. Wie der Vater damals stehen wir vor Jesus, mit dem, wo wir ihm das entgegenschreien, Herr, komm herab, ehe. Und wir können sicher sein, er wird uns nicht allein lassen, wie er den Vater damals nicht allein gelassen hat in seiner Not. Letzte Woche haben meine Frau und ich was gemacht, was wir oft nicht machen und keine Zeit haben. Wir haben gemeinsam abends ferngesehen. Es war am Freitag vor einer Woche und wir haben reingeschaltet ins SWR-Fernsehen, also eher was vielleicht für unsere Generation oder nicht zumindest für meine Konfis, die schauen das wahrscheinlich nicht an. Und da war das Nachtcafé. Vielleicht kennen Sie das, diese Diskussionsrunde. Und da sind wir hängen geblieben, weil da ging es darum, was Glück ist und was ein Leben glücklich macht. Und da war eine Nonne zu Gast. Sie ist Priorin in einem Kloster in der Nähe von Sigmaringen. Und sie hat auf schlichte und eindrucksvolle Weise ihren Glauben bezeugt, auch gegenüber den anderen. Und sie hat gesagt, und das ist mir in Erinnerung, sie hat gesagt zu den anderen, der Glaube an einen persönlichen Gott, der ist das Fundament für mein Leben. Und sie hat schlicht und einfach gesagt, es kann einem alles genommen werden im Leben. Gesundheit und Glück, aber dieses Fundament, das kann mir keiner nehmen. Das hat mich beeindruckt, deshalb sind wir, glaube ich, auch hängen geblieben, da spät abends bei diesem Nachtcafé. Wie recht hat sie? Dieses Fundament, dass ein Vater im Himmel da ist, das kann uns keiner nehmen. Und wahrscheinlich hat dieser Vater in der Geschichte dieses Fundament gespürt, als er Jesus geglaubt hat, als er ihm vertraut hat. Da hat er gespürt, es gibt das Fundament, darauf kann ich bauen, dass Jesus mich nicht allein lässt, dass Jesus sich um meine Not kümmert. Und dieses Fundament, das trägt damals und heute. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Diesen Satz hat der Vater damals Jesus entgegengerufen. Und damit hat er sich auf dieses Fundament gestellt, das trägt, das Jesus ihn trägt. Alles hat er auf dieses Fundament Jesus gesetzt. Und liebe Gemeinde, auf diesem Fundament, da ist auch Platz für unser Leben. Platz für das, was wir Jesus entgegenschreien wollen, wo wir sagen, Herr, komm herab, ehe. Und wir werden es erleben. Dieses Fundament, das trägt. Das trägt auch uns. Amen. Herr Jesus, vielleicht geht es uns manchmal wie diesem Vater, dass wir rufen wollen, Herr, komm doch, ehe. Und du siehst, was uns beschäftigt. Die kleinen und die großen Nöten und Sorgen unseres Lebens. Und lass uns Menschen sein, die dir aufs Wort glauben, die darauf vertrauen, dass du da bist. Und lass uns dann die Erfahrung machen, dass das Fundament trägt. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen ein Lied, das von dieser Erfahrung erzählt, dass wir nur noch loben können, wo Gott uns auf das Fundament stellt. 272, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Wir singen es zweimal durch, weil das ein ganz kurzes Lied ist. Wir beten. Herr Jesus, wir möchten dir vertrauen wie dieser Vater damals. Manchmal fällt es schwer zu vertrauen, wenn wir nur die Wolken sehen in unserem Leben. Hilf uns, auch gegen alle Wolken und gegen alle scheinbare Erfahrung anzuglauben. Hilf uns, auf dein Wort hin zu vertrauen und lass uns dann Erfahrungen machen mit dir. Die Erfahrung, dass das Fundament trägt. Lass uns spüren, dass es keine leeren Worte sind, die du uns versprichst. Herr Jesus Christus, sei uns besonders nahe in den Situationen unseres Lebens, wo diese Wolken manchmal so schwer und dunkel sind. Guter Gott, Manchmal scheint es auch, als ob dein Wort, deine gute Nachricht in unserer Welt ungehört verhallt. Erbarm dich, hilf, dass Menschen deine rettende Botschaft hören und glauben. Hilf, dass deine Liebe Herzen verändert. Wir bitten dich für alle, die auf unserer Welt deine Botschaft ausbreiten, für alle, die in der Mission und in der Gemeindearbeit tätig sind. Herr, wir legen dir die Menschen ans Herz, die verfolgt werden, weil sie dir glauben. Lass sie das Fundament spüren, das trägt. Herr, wir bitten dich für unsere Welt, für alle Menschen, die leiden und sterben, weil sie nicht genug zu essen haben oder weil Krieg herrscht und Terror. Erbarm du dich. Herr, wir bitten dich um Frieden in unserer Welt und um Solidarität. Und wir bitten dich, zeig du uns, wo wir an unserer Stelle etwas dafür tun können. Herr Jesus Christus, zeig du uns in dieser kommenden Woche die Menschen, die uns brauchen. Die es vielleicht brauchen, dass wir ihnen ein gutes Wort sagen oder dass wir ihnen einfach nahe sind. Herr, wir bitten dich, tu unser Herz auf für die Menschen, die uns brauchen. Herr, wir bitten dich auch für alle Menschen in unserer Gemeinde, die in großer Not sind, die nicht mehr weiter wissen. Begegne ihnen, rühr sie an mit deinem Wort. Wir bitten dich für alle, die auf ihrem letzten Weg angekommen sind. Herr, wir bitten dich für alle, die sich auch schwer tun, dir zu vertrauen, die mit dem Glauben gar nicht viel anfangen können. Begegne ihnen und rühr du ihr Herz an. Herr Jesus, unser ganzes Leben legen wir in deine Hände. Unsere Sehnsucht geben wir dir, unsere Wünsche, unsere Not und unsere Träume, unsere Hoffnungen. Und wir danken dir, dass unser Leben dich kümmert. Und wir danken dir für dieses Versprechen, dass du bei uns sein willst an jedem Tag unseres Lebens, heute und morgen und bis wir dann irgendeinmal an deinem Tisch sitzen werden in der Ewigkeit. Und alles, was uns bewegt, das vertrauen wir dir an mit den Worten, die du selber uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen jetzt aus dem Roten Liederbuch 897, Groß ist unser Gott. ganz herzliche Einladung, dass Sie noch zum Kaffee da bleiben. Vielleicht ist es gut, man wärmt sich auf, bevor man wieder in die Kälte geht. Herzlichen Dank fürs Opfer vom vergangenen Sonntag. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt, betrug 325,40 €. Was Sie heute einlegen, ist auch für die eigene Gemeinde gedacht. Vielen Dank für alles. Dann möchte ich zu einigen Veranstaltungen einladen. Am Mittwochabend ist diese Reformationsreihe in der alten Werkstatt von Barths, Entdecke die Freiheit. Dann am Donnerstag ist Oaseabend um 20 Uhr im Gemeindehaus. Meine Frau wird über die Jahreslosung sprechen und dass man sich Gedanken macht, was das heißt, ein neues Herz zu bekommen. Dann am Freitag ist Bibelstunde um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Fritz Barth wird die Bibelstunde zu 1. Johannes 2 halten. Ganz herzlich lade ich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, hier um 10.15 Uhr mit Pfarrer in Ruhe Beiswanger. Es findet auch Kindergottesdienst statt. Wir selber sind mit den Konfis auf Konfi-Freizeit, deshalb kann ich den Gottesdienst nicht selber machen. Ist schön, wenn Sie an uns denken im Gebet und uns da in Ihr Herz einschließen. Dann findet am nächsten Sonntagnachmittag Sunday for Family statt in der Iflinger Halle. Sagen Sie einfach weiter an alle Familien, an alle Interessierten. Oder wenn Sie einen Sonntagsspaziergang in Iflingen machen, um 14 Uhr beginnt es. Man kriegt immer auch einen Kaffee. Und dann noch eine letzte Sache. Sie sehen, wir haben vom letzten Sonntag noch unsere Gebetswand und diese Klagemauer aufgebaut gelassen. Das ist die herzliche Einladung, wenn Sie auch in Zukunft denken, ich möchte eine persönliche Bitte formulieren, die auch kein anderer mitkriegen soll, schreiben Sie es auf, stecken Sie es in die Klagemauer. Das wird immer wieder dann entfernt, ohne dass es jemand anschaut. Da können Sie sich drauf verlassen. Manchmal tut es gut, sich was von der Seele zu schreiben. Oder wenn Sie ein Gebetsanliegen formulieren wollen, wo Sie sagen, das dürfen andere lesen, heften Sie es einfach an diese Wand. Und auch die Einladung, wenn Sie da was sehen und denken, ach, das könnte ich in mein persönliches Gebet einschließen, dann dürfen Sie auch einen Zettel mitnehmen und da einfach daheim dafür beten. Wäre schön, wenn das eine Wand wird, wo man auch ein bisschen einen Austausch pflegt. Und es ist ja geschickt, wenn Sie zum Kaffee gehen, kommen Sie sowieso vorbei. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen guten Sonntag und wir bitten Gott um seinen Segen mit dem Lied Verleih uns Frieden gnädiglich. Geht in diesen Sonntag als Gesegnete des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Musik.